Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Deutschlands größter Flughafen wächst weiter. Fraport legt heute den Grundstein für ein neues Terminal. Seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gibt es diesen Konflikt zwischen dem Flughafen als Wachstumsmotor der Region, als Drehkreuz für die boomende Luftfahrt einerseits und andererseits den immensen Belastungen der Umwelt, des Klimas und natürlich der Anwohner. Die Rüsselsheimer Stadträtin Marianne Flörsheimer.
Die Menschen auf der Straße und in ihren Gärten, auf ihren Balkonen müssen ständig ihre Unterhaltung unterbrechen, wenn das Flugzeug über die Dächer hinweg donnert. Das haben wir im Moment schon. Und mit zunehmendem Flugverkehr kann man sich in etwa vorstellen, wie es weitergeht.
Marianne Flörsheimer, Stadträtin in Rüsselsheim. Fraport wächst weiter, während jetzt aber über Klimaschutzabgaben diskutiert wird, über Preise für CO2-Emissionen. Kollidiert der Flughafen nun doch mit der politischen Agenda? Dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber ein Blick auf den Bayer-Konzern in der vielleicht prekärsten Lage seiner langen Firmengeschichte, in der er an der Börse weniger wert ist, als er zuvor für eine umstrittene Firma bezahlt hat und in der seine Eigentümer erklärt haben, dass sie der Führung nicht mehr trauen. Bei der Hauptversammlung am Freitagabend wurde nach Börsenschluss der Vorstand ja nicht entlastet. Und jetzt Mischa Erhard dazu.
Am Freitag war die Bayer-Welt oberflächlich zumindest noch halbwegs in Ordnung. Vor der Abstimmung zu seiner Entlastung sagte Bayer-Chef Werner Baumann:
So übertrieben die Kursreaktionen sind und so wenig sich unserer Ansicht nach der wahre Wert unseres Unternehmens im aktuellen Kurs widerspiegelt, so verständlich ist auf der anderen Seite die Verunsicherung.
Mit den Kursreaktionen meinte Baumann die Tatsache, dass Bayer-Aktien nach der Monsanto-Übernahme im vergangenen Jahr um rund 40% in den Keller gerauscht sind. Die Verunsicherung seiner Aktionäre sollte er zu spüren bekommen, als die ihm am Abend dann das Misstrauen aussprachen.
Wenn der Vorstand wie bei Bayer nicht entlastet wird, ist das wie eine Abmahnung. Und zwar eine Klatsche, die verdammt wehtut. Wir wissen ja, Bayer und Monsanto und Glyphosat, das ist keine Liebesbeziehung.
Sagt der Aktienstratege der Baader Bank Robert Halver. Am Wochenende hat der Aufsichtsrat nach einer Krisensitzung Baumann den Rücken gestärkt. Trotz der schallenden Ohrfeige der Aktionäre stehe man geschlossen hinter dem Vorstand. Ob das auch in Zukunft so sein wird, daran hegt Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance and Management seine Zweifel. Er sagte am Freitag vor der Abstimmung mit Blick auf einen möglichen Vertrauensentzug:
Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Aufsichtsrat einen Vorstand nicht entlässt, der von der Hauptversammlung nicht entlastet wurde. Also ich glaube, das folgt dann automatisch. Also entweder tritt man zurück, weil man kein Vertrauen mehr hat von der Mehrheit, oder aber man muss in Kauf nehmen, dass der Aufsichtsrat einen ablöst. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein schwerer Karriereknick.
Von dem aber ist heute noch nichts zu sehen. Großaktionär Union Investment etwa wirbt dafür, dem Bayer-Management noch eine zweite Chance zu geben. Auch die Fondtochter der Sparkassen, Deka, hält einen Wechsel in der Führungsriege zum jetzigen Zeitpunkt für falsch. Denn niemand könne wollen, dass neben all dem Chaos auch noch das Tagesgeschäft bei Bayer brach liege. Beide hatten aber angekündigt, den Bayer-Vorstand nicht entlasten zu wollen. Mit Chaos sind Schadensersatzklagen wegen des Unkrautvernichters Glyphosat gemeint, die Bayer sich mit Monsanto eingekauft hat. Zwei Urteile hat es bereits gegeben. Bayer wurde jeweils zur Zahlung von rund 80 Millionen Dollar verdonnert. Der Konzern hat gegen ein Urteil bereits Berufung eingelegt und will auch das zweite anfechten. Inzwischen ist die Zahl der Schadensersatzklagen in den USA auf 13.400 angestiegen. In ihnen geht es um die Frage, ob Glyphosat für die Krebsleiden der Klägerinnen und Kläger verantwortlich ist. Sollten weitere Urteile gegen Bayer kommen, drohen Zahlungen in Milliardenhöhe. Diese Aussicht vor allem hat den Börsenwert von Bayer in den vergangenen Monaten eingedampft und den Konzern möglicherweise nun selbst auf die Größe eines Übernahmekandidaten schrumpfen lassen. Robert Halver.
Man kann eine Übernahme nicht ausschließen, aber ich hoffe, wenn es so weit kommen sollte, dass wir eine nationale Lösung anstreben, dass die BASF dann Bayer übernimmt, dass wir bitte nicht wieder wie bei Mannesmann und Hoechst dann ausländische Investoren hier aufkaufen lassen. Denn Deutschland sollte seine Industrieperlen nicht einfach verschleudern. Die sollte in deutscher Hand bleiben, damit wir eben auch morgen noch kraftvoll zubeißen können.
Der Analyst mit dem besonderen Gebiss im Beitrag von Mischa Erhard, Bayer, also im Dilemma, Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Wie wird denn der Bayer-Kurs im Moment gesehen?
Ja, das ist eigentlich kein Wunder. Anleger haben wenig Freude mit ihren Bayer-Papieren. Sie tun das, was in der Regel getan wird, wenn man nicht zufrieden ist mit dem Kurs, mit der Unternehmenspolitik. Anleger verkaufen Aktien. Bayer-Papiere sind heute die großen Verlierer im DAX. Sie geben fast 3% nach.
Und weil wir im Bayer-Dunstkreis sind, Covestro ist ja 2015 hervorgegangen aus der Bayer-Kunststoff-Sparte. Heute hat der Konzern Zahlen vorgelegt, hat nichts mit den Problemen der Ex-Mutter zu tun, aber gut sieht es da auch nicht aus.
Das ist richtig und das hängt mit der Automobilbranche zusammen. Covestro ist ein Zulieferer, ein wichtiger Zulieferer. Wir haben hier schon oft darüber berichtet, die Autobranche ist im Umbruch. Nicht nur der Diesel ist in Verruf geraten, es gibt neue Abgaswerte, es gibt Lieferschwierigkeiten. Das alles hat auch einen Nachfragestau verursacht. Gut, das trifft jetzt nicht nur die Hersteller, das trifft auch die Zulieferer und von daher ist es kein Wunder, dass auch Covestro mit diesem ganzen Umbruch in der Automobilbranche zu kämpfen hat. Covestro-Papiere heute fast 2% im Minus, auch sie gehören zu den großen Verlierern im DAX.
Und der DAX als Ganzes ist bislang etwas mühsam in die Gänge gekommen.
Ja, das ist richtig. Der DAX hat zwar ein neues Jahreshoch erreicht, genauer den höchsten Stand seit Oktober des vergangenen Jahres. Da ist er nämlich bis auf 12.376 Punkte gestiegen, aber er kann sich auf diesem Niveau nicht halten. Gut, wenn es zuletzt deutliche Kursgewinne gegeben hat, dann nehmen Anleger auch immer wieder die Gelegenheit wahr, Gewinne mitzunehmen, zumal ja auch von Konjunkturseite eher verhaltene Nachrichten kommen. Die OECD beispielsweise, die ist nicht besonders optimistisch, was das Wirtschaftswachstum der Industriestaaten zurzeit angeht. Also es gibt schon ein paar Faktoren, die nachdenklich werden lassen. Die kommen nicht plötzlich. Aber so ist es zu erklären, dass der DAX dann doch wieder nachgibt. Aktuell steht er bei 12.280 Punkten.
Bayer und Covestro haben wir aus den DAX-Reihen schon erwähnt. Gibt es sonst DAX-Werte mit Bewegung?
Ja, ich nenne einfach mal Fresenius Medical Care, ich nenne auch Wirecard, ich nenne auch mal Lufthansa-Papiere. Das sind Aktien, die zu den Gewinnern gehören. Lufthansa-Aktien beispielsweise fast 1% im Plus.
Und wie zum Start der Sendung angekündigt, ein näherer Blick auf Fraport, den Betreiber des Frankfurter Flughafens, gelistet im MDAX. Fraport legt heute den Grundstein für ein drittes Terminal, mit dem die Passagierzahlen um 25 Millionen Fluggäste jährlich erhöht werden sollen. Das ist mehr als das Aufkommen, das Berlin-Tegel im Moment hat. Und dabei wird im Moment diskutiert über neue Auflagen für CO2-Ausstoßer, über neue Formen von Klimaschutzabgaben. Claudia Werle, passt das alles so zusammen? Was sagt Ihre Gesprächspartnerin?
Meine Gesprächspartnerin war Frau Professor Yvonne Ziegler. Sie ist Luftfahrtexpertin an der Frankfurt University of Applied Sciences. Und von ihr wollte ich zunächst wissen, der Frankfurter Flughafen, der gehört ja jetzt schon zu den ganz großen und zu den wichtigen Drehkreuzen, nicht nur hier in Europa, sondern weltweit. Und von daher wollte ich von ihr wissen, ist denn eine solche Erweiterung, wie sie jetzt anvisiert ist, überhaupt notwendig? Und hier die Antwort.
Ich denke schon, der Luftverkehr in Deutschland ist in den letzten Jahren wieder kräftig gewachsen und auch europaweit. Und die Fraport ist mit ihrer Infrastruktur hier am Frankfurter Flughafen im Terminal 1 und 2 einfach an ihre Grenzen gestoßen. Und das war der Anlass, einfach in die Zukunft zu investieren und ein neues Terminal zu bauen.
Viele Autofahrer bekommen es leidvoll zu spüren. In vielen Städten dürfen die Fahrer von älteren Dieselfahrzeugen nur noch eingeschränkt fahren, einfach weil der Schadstoffausstoß gesenkt werden soll. Am Himmel scheint das gar keine Rolle zu spielen.
Das stimmt nicht so. Die Flugzeugbauer kümmern sich natürlich schon darum und versuchen, schadstoffärmere Turbinen zum Beispiel zu nutzen, um die Emissionen zu reduzieren. Trotzdem ist es natürlich richtig, dass Luftverkehr auch Emissionen produziert. Das ist korrekt.
Der Antrag für den Ausbau des Flughafens wurde vor vielen Jahren gestellt, zu einer Zeit, in der die Fliegerei eine andere Bedeutung hatte, einen anderen Stellenwert hatte als heute. Nun verändern sich aber die äußeren Rahmenbedingungen. Ich sage mal ein Stichwort Klimaschutzabgaben. Setzt die Fraport mit dem Flughafenausbau auf das falsche Pferd?
Die Airlines zahlen heute schon in das European Emission Trading System, also auch Abgaben für die Emissionen, die sie verursachen. Das war eine Initiative der EU. Das wird im Moment an einem globalen System gearbeitet, was sozusagen auch da die Emissionen reduzieren soll und die Airlines in die Pflicht nehmen soll. Die Fraport stellt ja sozusagen eigentlich nur die Infrastruktur zur Verfügung. Und ich denke, das ist natürlich wichtig, dass ein Bundesland wie Hessen auch hier nach wie vor eine starke Position behält.
Welche Bedeutung hat die Fliegerei heute?
Die Fliegerei heute ist nach wie vor sehr wichtig. Zum einen sorgt sie natürlich dafür, dass Geschäftsleute sich treffen können, dass aber auch Touristen verreisen können. Es gibt den Bereich Luftfrachttransport für Güter, die zeitkritisch sind oder verderblich sind oder auch einen sehr hohen Wert haben. Also ich denke, für unsere Wirtschaft, aber auch für den Bereich Tourismus und Völkerverständigung ist der Luftverkehr extrem wichtig.
So eine Ausbauung geschieht nicht von heute auf morgen. Die äußeren Rahmenbedingungen verändern sich, ja, man kann schon sagen, immer schneller. Wie kann ein Flughafenbetreiber denn auf diese schwierigen äußeren Rahmenbedingungen reagieren?
Wenn man sich so die Entwicklung des Luftverkehrs anschaut, gibt es natürlich immer wieder Einbrüche und Rückschläge. Also man denke da nur an den 11.9., als in Amerika sozusagen gar nichts mehr ging. Oder auch in Zeiten der Finanzkrise, als dann doch auch der Luftverkehr auch in Europa sehr stark federn lassen musste und schrumpfende Wachstumszahlen hatte. Aber wenn man sich, sagen wir mal, den langfristigen Trend anschaut, gibt es nach wie vor eigentlich ein kontinuierliches Wachstum, so um die 5%. Und das ist eigentlich eine stabile, belastbare Größe bisher. Und von daher ist es sicherlich schon wichtig, dass man da eben auch in die Zukunft schaut und entsprechend sich aufstellt.
Ist also der Ausbau ein Schritt in die richtige Richtung?
Ich denke, hier in Frankfurt und auch in München sind die zwei großen deutschen Verkehrsflughäfen im Moment an der Kapazitätsgrenze. Und von daher macht es Sinn, aus Betreibersicht hier neue Infrastruktur zu bauen.
Das sagt Yvonne Ziegler von der Hochschule hier in Frankfurt.
Claudia Wehrle, und zur Abrundung dann noch der Fraport-Kurs.
Der hat heute keinen klaren Trend. Im Moment sehen wir ein leichtes Minus.
Blick noch auf andere Nebenwerte außer Fraport-Vielmann vielleicht.
Ja, die Optikerkette hat mit guten Zahlen im abgelaufenen Quartal überrascht. Der Gewinn vor Steuern ist um 9% gestiegen. Besser, als man das im Vorfeld erwartet hat. Optimistisch auch der Ausblick. Und so ist es kein Wunder, wenn Vielmann-Aktien heute 1,7% im Plus sind.
Und zum Schluss gucken Sie auf Euro-Anleihemarkt und Goldpreise.
Der Euro wird wieder etwas teurer. Er kostet 1,1153 Dollar. Am Anleihemarkt die Umlaufrendite auf minus 0,08% gestiegen. Und die Feinunze Gold, die kostet aktuell 1.281,17 Dollar.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht. Fast jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland verdient brutto monatlich weniger als 2.000 Euro. Die Gastronomie, die Hotellerie, das sind einschlägige Niedriglohnbranchen. Und ein spezieller Fall ist auch die Arbeitssituation der Paketzusteller und Paketzustellerinnen. Da sind die Verdienste ein Problem und ebenso heikel ist aber oft der sozialversicherungsrechtliche Status. Bundesarbeits- und Bundesfinanzminister wollen da Abhilfe schaffen, nicht unumstritten. Volker Fintermer dazu.
Es ist ein weiteres Reizthema für die Koalitionäre und Arbeitsminister Hubertus Heil will sich derzeit noch nicht von der Kritik aus den Reihen der Union irritieren lassen.
Wir werden vor allen Dingen das durchsetzen, was richtig ist für dieses Land. Und für richtig ist es, in der sozialen Marktwirtschaft dafür zu sorgen, dass alle sich an Recht und Gesetz halten. Und wir haben Hinweise darauf, dass es da richtig um Betrug geht, dass jeder Sechste bei einer Kontrolle des Zoll tatsächlich anrüchig war, dass da Schwarzgeld gezahlt wurde, dass da Sozialversicherungsbeiträge nicht entrichtet wurden. Und das können wir nicht akzeptieren.
So Heil am Morgen in der ARD. Deshalb hält der Minister an der geplanten Nachunternehmerhaftung für die Kurier- und Paketdienste fest, auch wenn das für die davon betroffenen rund 8.000 Unternehmen einen Mehraufwand von über 2,8 Millionen Euro pro Jahr bedeuten würde, weil sie zukünftig aufwendigere Entgeltunterlagen für alle Mitarbeiter führen müssten, aus denen die Prüfer des Zolls schnell ersehen könnten, unter welchen konkreten Bedingungen einzelne Mitarbeiter beschäftigt werden. Außerdem sollen die Unternehmen für ihre Nach- und Subunternehmen haften, wenn die nicht den gesetzlichen Mindestlohn zahlen.
Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel in der Baubranche. Da gibt es seit 2002 die Nachunternehmerhaftung. Das hat sehr, sehr geholfen. Das bestätigt inzwischen nicht nur die Gewerkschaft, sondern auch die Bauwirtschaft, die das befürwortet. Und genau das will ich übertragen auch auf den Logistikbereich. Wir haben ja einen wachsenden Onlinehandel in Deutschland. Und wir wollen, dass in diesem Bereich auch faire Arbeitsbedingungen sind und der soziale Schutz, dass Menschen nicht ausgebeutet werden.
Wirtschaftsminister Peter Altmaier lehnt dagegen die geplante Übertragung der Nachunternehmerhaftung auf die Paketdienste ab, weil sie die Unternehmen gerade in der schwächelnden Konjunktur zusätzlich mit Bürokratie belasten würde. Heil habe die Debatte ohne Absprache zur Unzeit losgetreten. Altmaier setzt dagegen auf mehr Kontrollen durch den Zoll. Unterstützung bekommt Altmaier von der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber. Die neuen Gesetzespläne würden unverhältnismäßige Haftungsrisiken für die betroffenen Unternehmen bedeuten, betont BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter.
Der Arbeitsminister, der ist auf der völlig falschen Spur, wenn er glaubt, seine Kontrollpflichten, die der Staat wahrzunehmen hat, jetzt auf die Unternehmen zu übertragen und ihnen dafür auch noch das Haftungsrisiko zu übertragen.
Allein häufigere Kontrollen durch den Zoll seien deshalb ausreichend und angemessen, betont Kampeter. Für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet, CDU, ist Heils Anliegen dagegen berechtigt und er setzt auf eine Verhandlungslösung mit der SPD. Die Situation bei den Paketdiensten berühre auch die Union, sagte CDU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus. Aber dennoch müsse man schauen, ob die Vorschläge von Heil da wirklich tauglich seien. Der Linken gehen Heils Vorstellungen dagegen noch nicht weit genug. Pascal Meiser, der gewerkschaftspolitische Sprecher der Fraktion, will die Paketzustellung an Lizenzen knüpfen, die bei Weitergabe an unregulierte Subunternehmen auch wieder entzogen werden könnten.
Volker Fintermer war das. Zum Höhepunkt der Katalonien-Krise im Herbst 2017, zu Zeiten des Referendums über die Abspaltung, zu Zeiten dann eines katalanischen Regionalpräsidenten, der ins Ausland floh, zu diesen Zeiten war Spaniens Wirtschaft ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Und dabei schien sie gerade die Folge der Wirtschaftskrise knapp 10 Jahre zuvor überwunden zu haben. Die Katalonien-Krise hinterher, die kostete damals sowohl den Ministerpräsidenten in Madrid wie auch den katalanischen Regionalpräsidenten das Amt, was man noch als einigermaßen gerecht empfinden konnte. Aber auch der Nachfolger in Madrid, der Sozialist Pedro Sánchez, musste wegen widerspenstiger Abgeordneter aus Katalonien vorzeitige Neuwahlen ausrufen. Das geschah gestern. Gestern wurde gewählt mit Pedro Sánchez als Wahlsieger, der aber trotzdem jetzt mit Mühe einen oder mehrere Koalitionspartner finden muss und wieder an den Katalanen nicht vorbeikommt. Dies ungelöste Separatismusproblem, das schnappt wie eine Falle immer wieder zu. Und wie stabil oder instabil wird das Land dadurch wirtschaftlich? Brigitte Scholz ist dazu.
Eine klare Mehrheit für eines der beiden Lager hat es bei den Parlamentswahlen gestern nicht gegeben. Die Sozialisten unter dem amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez wollen auf jeden Fall eine proeuropäische Regierung bilden. Doch ein Zusammengehen mit dem Linksbündnis Podemos reicht noch nicht aus, erklärt Volkswirt Ralf Solven von der Commerzbank.
Es besteht im Augenblick eine gute Chance, dass sie von den Regionalparteien genug Unterstützung bekommen. Anders als eben vor diesen Wahlen brauchen sie für eine Mehrheit nicht die Zustimmung der Katalanen, die immer hierfür Zugeständnisse bei der Unabhängigkeit ihrer Region gefordert hatten, was die Regierung dann abgelehnt hat.
Was von einer solchen Regierung wirtschaftspolitisch zu erwarten wäre, das dürfte ähnlich sein wie die Haushaltsplanung für das laufende Jahr, die im Parlament zuvor keine Mehrheit gefunden hatte, meint Solven.
Darin zeigt sich, dass eben die Sozialisten zusammen mit Podemos natürlich klar auf mehr Sozialleistungen zielen. Sie wollen auch einiges von den Arbeitsmarktreformen, die es 2012 gegeben hatte, zurücknehmen. Es wird wahrscheinlich höhere Steuern für Unternehmen und Besserverdienende geben. Dafür kann es Steuersenkungen in den unteren Einkommensbereichen geben. Sprich, insgesamt einfach mehr Umverteilung, was sicherlich kurzfristig der Konjunktur einen gewissen Schub geben kann, langfristig aber die Gefahr läuft, dass eben die Wettbewerbsfähigkeit Spaniens eher wieder eingeschränkt wird.
Eine konservative Regierung wäre den Finanzmärkten wohl lieber, doch die ist unwahrscheinlich. Denkbar wäre aber eine andere Regierungsvariante, nämlich eine der Sozialisten mit der erstarkten liberalen Ciudadanos-Partei, die eigentlich dem konservativen Lager zugerechnet wird, glaubt Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank.
Das wäre wahrscheinlich für das Land ein gutes Szenario, denn das starke liberale Element würde bei den Sozialisten einige wirtschaftsunfreundliche Pläne wie höhere Steuern wahrscheinlich verhindern. Wenn jetzt zu viele dieser Reformen zurückgedreht würden, vor allen Dingen Reformen am Arbeitsmarkt, würde Spanien ein schlechterer Investitionsstandort werden, würde dort der rasche Beschäftigungsaufbau sich abschwächen und das Land hätte in einigen Jahren wieder zu leiden.
Spanien steht wirtschaftlich zurzeit stabil da. Es hat sich von der Finanzkrise schnell erholt und zählt heute zu den Wachstumsvorreitern in Europa. Deshalb rechnet Schmieding eher nicht mit nachhaltigen Verwerfungen an den Finanzmärkten.
Ich glaube, an den Märkten gibt es eine gewisse Phase des Nachdenkens über Spanien. Aber sollte dann es aus Madrid keine negativen Signale geben, sollte möglicherweise die Regierungsbildung sich einfach hinziehen und es passiert nichts, dürfte bereits das für Märkte eine Entspannung sein.
Das gilt auch aus dem Blickwinkel Deutschlands. Denn Spanien dürfte, anders als Italien, ein wirtschaftlich stabiler Handelspartner bleiben. Es sei denn, Podemos setzt sich mit Forderungen nach einer Lockerung der Defizitziele durch. Das könnte dann ein schlechtes Signal in Richtung Italien, Portugal oder Frankreich senden, ist an den Märkten zu hören.
Brigitte Scholtes war das. Deutschland will ein internationales Exportverbot für unsortierten und schwer wiederverwertbaren Plastikabfall. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hanne.
Die Gelegenheit dazu bieten internationale Verhandlungen in Genf über das Basler Übereinkommen, das auch den Export gefährlicher Abfälle regelt. Vorab gab es Berichte über Plastikvermüllung in Südostasien. Dorthin exportiert auch Deutschland Müll, so Michael Jedelhauser vom Naturschutzbund NABU.
Wir haben jährlich ein Abfallaufkommen in Deutschland, ein Plastikmüllaufkommen von 6 Millionen Tonnen, und davon geht 1 Million in den Export. Der größte Abnehmer 2018 war Malaysia und dann gibt es noch weitere südostasiatische Länder.
Deutschland will sich dafür einsetzen, dass weltweit nur noch saubere und sortenreine Kunststoffabfälle freigehandelt werden dürften. Umweltministerin Schulze sagte, Europa sei in der Verantwortung, seinen Plastikmüll selbst zu sortieren und möglichst auch selbst zu recyceln. Wirtschaftsvertreter haben aus Sicht des Vereins Lobby Control immer noch zu starken Einfluss auf politische Entscheidungen in der EU. Das ist die Bilanz der Organisation der letzten 5 Jahre der EU-Kommission unter Jean-Claude Juncker, kurz vor der nächsten Europawahl. Zwar habe sich einiges verbessert, aber so Imke Dirsen, politische Geschäftsführerin von Lobby Control.
Teilweise können Konzerne Gesetze und politische Prozesse regelrecht kapern. Viel zu oft, das zeigen unsere Analysen, wird Politik in der Europäischen Union zugunsten von gewinnorientierten Partikularinteressen gemacht.
Und zwar, so Lobby Control, weil etwa Politiker als Lobbyisten angeworben würden und weil die EU bei Entscheidungen zu sehr von der Expertise von Unternehmen abhänge. Die Chefkontrolleure der deutschen DAX-Konzerne haben 2018 einer Studie zufolge so viel verdient wie nie zuvor. Die durchschnittliche Gesamtvergütung der Aufsichtsratsvorsitzenden stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,9% auf 424.000 Euro. Das geht aus einer Auswertung des Beratungsunternehmens HKP hervor. Die Instagramerin Kathi Hummels hat einen Prozess gewonnen, in dem sie wegen Schleichwerbung angezeigt war. Die zuständige Kammer am Landgericht München wies die Zivilklage des Verbands Sozialer Wettbewerb ab. Informierte Leser wüssten, dass Hummels mit ihrem Instagram-Profil kommerzielle Interessen verfolge, hieß es zur Begründung.
Wirtschaftsmeldungen mit Silke Hanne waren das. Bayer nach der Hauptversammlung, in der der Vorstand nicht entlastet wurde. Damit fing die Sendung an. Und Bayer nach dem Abstimmungsdebakel. Das ist auch Thema für die Kommentatoren der Wirtschaftspresse.
Und was macht der Aufsichtsrat? Fragt die Süddeutsche Zeitung. Er stärkt Baumann sofort den Rücken. Es ist ein Skandal, mit welcher Arroganz hier offenbar der Wille der Aktionäre ignoriert werden soll. Auch wenn die klare Ablehnung rechtlich in keiner Weise bindend ist, kann sie nicht einfach so übergangen werden, sondern muss Konsequenzen haben. Konzernchef Baumann und auch der Chef des Aufsichtsrats Wenning sollten schnell ihre Posten räumen. Für vollkommen berechtigt hält auch die Tageszeitung Taz aus Berlin das Votum der Aktionäre. Der Vorstand hat durch die Übernahme des US-Saatgut- und Pestizidherstellers Monsanto im vergangenen Jahr bewiesen, dass ihm Umwelt und Gesundheit egal sind. Jetzt fällt Bayer Monsanto auch wirtschaftlich gesehen auf die Füße. Bisher haben mehr als 13.000 Menschen Monsanto verklagt, weil sie das Pestizid Glyphosat für ihre Krebserkrankungen verantwortlich machen. Insgesamt könnten die Fälle Bayer einige Milliarden Dollar kosten. Mit Baumann und Kollegen wird der Konzern nie auf einen grünen Zweig kommen. Deshalb sollten sie so schnell wie möglich gehen und einen Neuanfang ermöglichen.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker.